Ich hatte 8 oder 9 Jahre keinen Kontakt zu Fleisch. Also, ne, das erste Mal dann wieder Fleisch in die Hand zu nehmen und das zuzubereiten, das zu riechen und das dann auch zu essen, war eine unglaubliche Herausforderung für mich. Aber ich habe in dem Moment gewusst, ich will das, ich mache das für mein Kind. Und wenn man mit Ernährung heilen kann, dann schaffe ich das. Ich wollte wirklich es um jeden Preis vermeiden, dass dieses Kind unter Vollnarkose gesetzt wird.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Mein Name ist Martin Krowicki und ich habe heute wieder eine ganz tolle Interviewpartnerin, die hier vor mir sitzt und mich anstrahlt. Und ich habe auch ihr Buch hier liegen. Und auf dem Buch steht traditionelle Ernährung, die neue traditionelle Ernährung. Und die liebe Esma hat das ja selber verlegt, selber geschrieben mit der Heidi Beck zusammen. Und ich bin ganz gespannt, weil ich habe selber auch ein paar Fragen. Aber bevor wir da reinsteigen, liebe Esma, erstmal schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst.
Dankeschön, Martin. Ich freue mich, dass ich dabei bin.
Also, ich bin so erstaunt, wenn ich das Buch in den Händen halte, merkt man förmlich, wie viel Liebe da drin steckt und wie viel Energie ihr da reingesteckt habt. Also, es ist total faszinierend. Wir haben uns ja letztens auch aus dem Flowfest gesprochen und hast so ein paar Dinge einfach dazu erzählt, zu deiner Einstellung, dass du auch die große Motivation hattest, die Bilder selber zu machen, dass das sehr ansprechend ist. Und das ist super gut gelungen. Deswegen werden wir auch am Ende nochmal über das Buch direkt sprechen. Aber erstmal geht es am Anfang, dass wir heute darüber sprechen, was ist eigentlich traditionelle Ernährung? Denn du schlägst eine schöne Brücke zwischen dem, was eigentlich in Vergessenheit gerät oder bei vielen schon geraten ist, in die Moderne und bringst das wieder auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise zurück. Und bevor wir da so reinspringen, würde ich einfach mal jetzt für dich jetzt, lieber Zuschauer oder lieber Zuhörer und Zuhörerin, einfach mal in die Zukunft springen und erstmal dich fragen, was kann uns denn gesundheitlich erwarten? Also was liegt denn da für ein Potenzial drin, wenn wir uns traditionell wieder ernähren? Bevor wir dann reingehen, was das eigentlich bedeutet.
Ja, sehr gerne. Gesundheitlich erwartet uns tatsächlich, ich würde sagen, nach langer, langer, langer Zeit des Verzichts, endlich wieder richtig genährt zu werden, also richtig auf Zellebene. Darum geht es uns. Also so, der Untertitel des Buches heißt auch Zurück zu dem, was wirklich nährt, echte Lebensmittel. Und das ist das große Thema, echte Lebensmittel in dem Buch. Erzählen wir, was sind denn überhaupt für uns echte Lebensmittel? Was sind lebendige Lebensmittel? Das Wörtchen lebendig kommt bei uns auch sehr, sehr oft vor, weil wir immer sagen, ja, wir sind lebendige Wesen, wir brauchen auch lebendige Lebensmittel und nicht tote, kaputtgemachte, erhitzte, raffinierte, industriell hochverarbeitete Nahrung in Anführungsstrichen, die man ja teilweise auch schon gar nicht mehr als Nahrung benennen kann, leider. Soweit sind wir gekommen, dass viele unserer Lebensmittel aus dem Chemielabor stammen und mindestens 20 bis 30 Stoffen bestehen, während die Natur und die Umwelt an sich ja schon perfekt ist und uns genau das bietet, was wir brauchen, um richtig genährt zu sein und richtig gesund zu sein. Nur leider ist es halt in den letzten 100 Jahren verloren gegangen, das Wissen darum. Wir stellen uns über die Natur, möchten klüger und intelligenter sein als die Natur und machen sie aber auch gleichzeitig damit kaputt, machen unsere Böden kaputt mit ja, schlimmer Landwirtschaft, mit Massentierhaltung. Also es hat sich alles in den letzten Jahrzehnten meiner Meinung nach in eine ganz negative Richtung entwickelt. Und deswegen haben wir auch, also ich zusammen mit meiner Freundin Heidi Beck, dieses Buch geschrieben, weil wir einfach wieder erinnern wollen an das alte Wissen unserer Vorfahren, das wertvolle alte Wissen unserer Vorfahren das irgendwo in den verstaubten Schubladen immer noch vorhanden ist, auch noch in den Köpfen von ein paar wenigen, aber immer weiter verloren geht. Und ja, wir haben nichts Neues erfunden. Wir sehen uns hier nicht als Erfinderinnen einer neuen Ernährungsform, sondern wir haben altes, wertvolles Wissen herausgekramt und so ein bisschen in die Moderne übersetzt, weil natürlich die wenigsten sich so ernähren wollen wie die eigene Ur-Ur-Ur-Oma, sondern natürlich muss es heutzutage alles ein bisschen schneller gehen, ein bisschen praktischer gehen. Kinder und Familie und so weiter wollen ja auch mal moderne Gerichte essen. Wir wollen auch nicht in dieses Restriktive rein und sagen, nur das, das, das ist gut und das andere ist schlecht. Ihr dürft jetzt nie wieder Pasta essen, ihr dürft jetzt nie wieder Pizza essen. Also raus aus diesem Dogmatismus und sagen, wir müssen einfach lernen zu differenzieren. Fleisch ist nicht gleich Fleisch, Milch ist nicht gleich Milch, Pasta ist nicht gleich Pasta. Also da gibt es extreme Unterschiede und das sind genau diese Unterschiede, die wir aufzeigen in unseren Büchern, dass man auch vermeintlich ungesunde Lebensmittel gesund in einer gesunden Form herstellen, selber machen kann und auch mit gutem Gewissen essen kann.
Spannend.
Ja.
Und da hast du auch ein Wort erwähnt, was mich gleich getriggert hat, und das ist das Wort restriktiv. Und das ist was, was ich extrem wahrnehme. Also auch in den Coachings, die wir haben, dass sich Menschen einfach festgefahren haben und so einschränken in ihrer Ernährung und oft so fest in Systemen bleiben, die scheinbar nicht für sie funktionieren. Ne? Also es sind oft Dinge, die sind so einzeln betrachtet, ganz logisch vielleicht und auch gesund, wie zum Beispiel das Intervallfasten oder sich rein pflanzlich zu ernähren. Da gibt es ja auch natürlich valide Instrumente, die das mal gemessen haben, dass das gut sein kann. Aber dann merkt man eben, dass die Leute so krasse Symptomatiken entwickelt haben und sich da so festgefahren haben und ihren Raum so eng halten, dass es einfach schade ist. Und neulich kam der Spruch auch so, du kannst nicht in dem System gesund werden, in dem du krank geworden bist. Und ich denke, gerade beim Thema Ernährung müssen wir einfach wieder offener sein. Und das ist so dogmatisch und Menschen sind da so schnell drin gefangen und kommen da gar nicht mehr raus. Und ich denke einfach, diese traditionelle Ernährung ist sehr offen, ein sehr schönes, lebendiges Feld, wie du gesagt hast, und ja, sehr frei von Restriktionen. Also klar gibt es da Dinge, an denen man sich orientieren kann, aber es ist ein viel freieres und schöneres Feld und so kann Ernährung viel mehr Spaß machen. Es ist nicht immer so begrenzt und das finde ich einfach super spannend, was da auch das Buch hergibt, was man darin entdecken kann. Das ist einfach schön.
Ja, das stimmt. Ich komme ja selber auch aus einer restriktiven Welt, Ernährungswelt. Okay. Hast vielleicht du oder viele von uns, die sich mit Gesundheit beschäftigen, auch mehrere Ernährungsformen ausprobiert. Bevor ich zur traditionellen Ernährung gekommen bin, war ich ja vegan mehrere Jahre und wie du selber gesagt hast, es kann gut sein, aber es muss nicht für jeden gut sein. Das ist auch wieder, wo wir diese Differenzierung verloren haben oder aus den Augen verloren haben. Nicht jede Ernährungsform ist für jeden gut. Für den einen kann das super sein, den anderen kann das krank machen. Und worüber wir auch gerne und viel schreiben, ist ja so dieses Körperfeedback, Körpergefühl, intuitives Essen. Das haben viele von uns verloren, weil, wie du selber gesagt hast vorhin, ja, während meiner veganen Zeit, ich habe mir auch einfach so viel selber verboten und ich bin so in diesen Dogmatismus reingerutscht, dass ich auch dann irgendwann, als ich gemerkt habe, dass es mir nicht mehr so gut tut, trotzdem weitergemacht habe, weil ich es mir verboten hatte. Ich war damals mit meinem Sohn schwanger und hatte unglaubliche Gelüste auf Eier und auf Fleisch und ich habe es mir aber trotzdem verboten, weil ich einfach so, ich kann es dir gar nicht sagen, jetzt im Nachhinein kann ich es gar nicht verstehen, wie ich damals nicht auf meinen Körper gehört habe. Und das ist traurig und das ist schade, dass sich so viele Menschen einfach in so eine Schublade rein zwingen lassen und ja, versuchen da mitzuschwimmen mit dem Strom, mit modernen Ernährungsformen. Und auch wenn sie irgendwann sehen, es tut ihnen nicht gut, machen sie trotzdem weiter. Also da finde ich, da müssen wir einfach wieder rauskommen. Jeder muss für sich seine Ernährung finden. Wir sagen ja auch nicht, im Buch, ihr müsst jetzt euch alle traditionell ernähren, sondern es ist, sagen wir mal, ein Grundgerüst, an das man sich halten kann. Wir zeigen das Handwerk, das traditionelle Handwerk, wie stellt man Lebensmittel her. Aber wenn jetzt einer für sich entscheidet, ich möchte aus ethischen Gründen kein Fleisch essen, dann muss er das auch nicht. Dann gibt es ja viele andere Dinge, die man essen kann, die einen auch gesund halten können. Also es ist halt nicht immer alles schwarz und weiß. Das ist das, was wir irgendwie aufzeigen wollen. Und die Leute müssen wieder auf ihr Körpergefühl hören und lernen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
Ja.
Oder was brauche ich in einer gewissen Lebensphase? Es ist jetzt ein Unterschied, ob ein Mann mit Mitte 30 in der Blüte seines Lebens sportlich, der braucht eine andere Ernährung als jetzt zum Beispiel eine Mama mit, die zwei Kinder hat, die gerade mit ihrem dritten Kind schwanger ist, oder ein 70-jähriger Mann, der wieder andere Bedürfnisse hat, oder jemand, der viel Stress hat, der wenig Stress hat. Also wir haben alle verschiedene Bedürfnisse und da müssen wir wieder, ja, lernen, darauf zu hören. Und
Ja.
vielleicht kann meine Ernährungsform einige Zeit lang gut sein. Wir sagen auch immer, also wir sind absolut nicht gegen Veganismus. Pflanzen sind wunderbare Reiniger, Pflanzen sind so wunderbare Entgifter, enthalten Ballaststoffe, Antioxidantien. Also da kann man seinem Körper tatsächlich auch mal für eine Zeit lang was Gutes tun. Es gibt ja auch traditionell in verschiedenen Völkern oder gab es schon immer vegane Fastenzeiten, wo dann wirklich mal für mehrere Tage oder auch Wochen oder Monate komplett auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt wurde. Der Körper wird in der Zeit gereinigt und entgiftet und entschlackt. Aber irgendwann, wenn man das jetzt ja als dauerhafte Ernährungsform sieht und das über Jahre macht, ja, sagt der Körper irgendwann mal, ich möchte jetzt aber wieder genährt werden auf Zellebene, weil so eine Reinigung, die kann nicht über viele, viele Jahre laufen. Also das ist so ein Spiel, was man einfach, ja, schauen muss, was passt jetzt zu mir? Mache ich jetzt einmal im Jahr mal so eine Fastenkur durch und danach möchte aber mein Körper wieder genährt werden.
Ja, das
Ja,
ist
das ist ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, ja.
Ja, ohne Ende, da ist so viel Raum auch drüber zu sprechen. Und du schreibst auch, was die traditionelle Ernährung so ausmacht. Ich habe hier so eine Beilegerkarte zum Buch, steht halt drauf, dass sie ursprünglich ist, ökologisch, nachhaltig, ethisch, saisonal und regional, und eben auch darmaufbauend, Zahn- und Knochenstärkend, ne? Also dass einfach der Körper wieder in den Aufbau kann und nicht mehr so degeneriert wird, eben dadurch, dass ihm vielleicht irgendwas fehlt und er eher in einer abbauenden Grundhaltung ist, ne? Und ja, traditionelle Ernährung baut auf, gibt Energie, gibt Mineralstoffe und all das. Und das finde ich einfach super, super spannend.
Ja, wir wollen ja in den Selbstheilungsprozess kommen, ne? Das ist ja wieder das Große. Unser Körper kann sich ja selber heilen. Wir müssen ihm nur das Werkzeug, die Mittel dazu geben und uns nicht immer nur auf, ja, unseren Hausarzt verlassen und auf die Pharmafirmen und andere, die uns dann sagen, wie wir gesund werden oder wie wir ja unsere Krankheiten loswerden. Dieses Wissen steckt in uns allen drin und dieser Mechanismus steckt in uns allen drin. Der Körper braucht nur wirklich das richtige Werkzeug, dann kann er sich selber heilen, egal was es ist. Ich habe ja das Thema mit meinem Sohn gehabt, als er auf die Welt gekommen ist, mit einem angeborenen Zahnschmelzdefekt. Also Zähne, wer mich kennt, weiß, dass auch Zähne so mein großes Herzensthema sind. Und wenn mich jemand vor 5 Jahren gefragt hätte, ob der Körper Zähne heilen kann, also ob sich Zähne wieder regenerieren können, nachdem sie kariös sind, hätte ich gesagt, niemals. Also man denkt manchmal so, ja, ein Zahn ist ein totes Körperteil, was nicht verbunden ist mit dem Rest des Systems. Und wenn das einmal kaputt ist, ist es kaputt und dann hilft nur noch der Zahnarzt und kann nur noch reparieren oder ziehen oder überkronen oder ähnliches. Aber selbst das ist möglich. Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass selbst der Körper die eigenen Zähne wieder heilen kann, wenn er denn die richtigen Werkzeuge hat. Und das war für mich unglaublich. Das war auch der Moment, als ich entschieden habe, ja, das müssen wir in die Welt raustragen und dieses Buch schreiben.
Wunderschön, ja, was da passieren kann. Und wie ist es denn bei dir überhaupt dazu gekommen, dass du ja umgestellt hast, dass du davon auf einmal so begeistert warst und dass du von, ich sage jetzt mal, vegan dann übergegangen bist zur traditionellen Ernährung?
Ja, tatsächlich durch meinen Sohn. Also es ist jetzt
Okay.
5 Jahre her, als er auf die Welt gekommen ist und die ersten Zähnchen rauskamen, sahen die ganz anders aus als bei anderen Kindern. Die waren gelb und teilweise braun und sehr, sehr, sehr weich. Und ja,
Wow.
die, beim ersten Zahnarztbesuch hieß es gleich Karies, Diagnose Karies, obwohl er damals 11 Monate alt war und nur gestillt wurde von mir. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, also es gibt heutzutage wirklich noch Zahnärzte, die behaupten, dass Muttermilch Karies verursacht. Also als ich das gehört habe, diese Theorie, es war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Einerseits, weil ja, da wird versucht, den Müttern die Schuld dafür zu geben, ne? Für das, was da passiert ist mit den Zähnen von den Kindern. Aber andererseits war das für mich einfach unmöglich, unmöglich. Das ist nicht in meinen Verstand hineingegangen. Wie soll etwas von der Natur erschaffenes, dieses perfekte System, also allein eine Schwangerschaft, dass da ein neues Leben entsteht im Bauch, dann die Geburt und es ist alles zu 100% perfekt aufeinander abgestimmt und alles hat ja seinen Sinn. Da steckt Intelligenz dahinter und in Muttermilch steckt auch Intelligenz dahinter. Allein wenn man bedenkt, dass die sich an die Bedürfnisse von dem Baby anpasst. Wenn das Baby krank ist, dann verändert sich die Struktur der Muttermilch. Da kommen Immunzellen rein, Antikörper, um das Baby zu stärken. Also es ist so ein abgestimmtes Intelligenzsystem. Wie soll diese Muttermilch bitte Karies entstehen lassen an den Milchzähnchen, ne, von kleinen Babys? Und dann begann eigentlich tatsächlich meine Odyssee und meine Reise zu verschiedenen Zahnärzten. Ich glaube, es war dann erst der vierte oder der fünfte Zahnarzt, bei dem ich dann auch wirklich angekommen bin. Es war ein ganzheitlich arbeitender Arzt, also ein biologischer Zahnarzt. Der war dann der erste, der mir dann so richtig das auch direkt vorgeführt hat und gesagt hat, wir brauchen da nichts zu machen. Also die Zahnärzte davor wollten ja alle Vollnarkose setzen, die wollten über Kronen, die wollten hier gleich mal Kariesbehandlungen machen bei einem einjährigen Kind, was ich absolut ja, mich geweigert habe dagegen. Und dieser fünfte ganzheitliche Zahnarzt war der erste, der gesagt hat, wir machen erstmal überhaupt nichts und sie kümmern sich darum, dass dieses Kind richtig genährt wird. Nährstoffe, Nährstoffe, Nährstoffe. Also diesen Satz, den habe ich seit 5 Jahren in meinem Kopf und der klingelt immer wieder durch bei mir. Der hat gesagt, dieses Kind braucht Nährstoffe und der Körper macht es dann von alleine. Und dann sind wir nach Hause gegangen und dann habe ich angefangen zu suchen, wie kann ich dieses Kind wird nähren, richtig nähren. Und dann bin ich tatsächlich auf die Facebook-Gruppe, auf ja, diverse Facebook-Gruppen gelandet damals. Die heißen ja Karies heilen nach Weston Price oder Kinderernährung Weston Price. Das war auch das erste Mal, dass ich von Weston A. Price gehört habe, einem Zahnarzt, einem amerikanischen Zahnarzt und Ernährungswissenschaftler, der genau das untersucht hat. Der hat in seiner Praxis damals festgestellt, dass plötzlich innerhalb von 10 Jahren ja die Zähne seiner Patienten so schlechter geworden sind, angefangen haben zu verfaulen. Das war genauso das war damals die Zeit in Amerika, als die Lebensmittelindustrialisierung voll zugeschlagen hat, als dann die ganzen Propaganden öffentlich geworden sind, schlechtes Cholesterin und esst keine Eier und Butter ist böse und ja, esst lieber raffinierte Pflanzenöle und so. Und in der Zeit hat er gemerkt, auch bei kleinen Kindern, wie schlecht die Zähne plötzlich geworden sind. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht und hat eine Weltreise unternommen und hat verschiedene traditionell lebende Urvölker dieser Welt besucht und hat geschaut, wie ernähren die sich und wie schauen deren Zähne aus. Also auch nicht nur die Zähne alleine, sondern auch der Kiefer, die Kiefer, die Gesichtszüge. Das entwickelt sich ja alles auch ja, durch die Ernährung, durch die Nährstoffe. Wie breit wird ein Kiefer? Wie passen die Zähne da rein? Wir kennen ja das heutige Problem von schiefstehenden Zähnchen bei kleinen Kindern, weil einfach der Gaumen sich nicht richtig entwickeln konnte und die Zähne keinen Platz haben. War übrigens bei mir auch so. Mir hat man damals gesagt, ich habe zu große Zähne und einen zu kleinen Kiefer. Obwohl es eigentlich, jetzt im Nachhinein war es ja eher so, ich habe einen zu kleinen Kiefer und deswegen haben meine Zähne keinen Platz. Also man hat es so umgedreht damals, meine Zähne seien zu groß einfach. Ja, und und er hat einfach festgestellt, dass die sich einfach ursprünglich, die meisten von denen, die noch nicht mit der westlichen industriellen Ernährung in Kontakt gekommen sind, da hat ja auch eine Infiltration dann irgendwann stattgefunden, wo dann die großen amerikanischen Firmen nach Afrika gegangen sind und gesagt haben, so, ihr Mütter braucht jetzt eure Babys nicht mehr stillen, wir haben was Besseres für euch, wir haben hier tolles Pulver erfunden und so, ne? Aber auf jeden Fall dort, ja, wo sie sich noch traditionell ernährt haben, hat er gemerkt, dass sie als Lebensmittel das verwenden, was ihnen die Natur und die Umwelt um ihnen herum bietet. Die Natur, die Pflanzen und die Tiere, die sie um sich herum hatten. Das sah natürlich ganz unterschiedlich aus, je nachdem, ob er jetzt bei den Eskimos war oder ob er bei einem afrikanischen Stamm war. Die einen haben sich nur von Fisch ernährt, die einen haben nur Fleisch gegessen, wieder andere haben Ackerbau betrieben, haben ihr eigenes Getreide angebaut. Und da hat er halt so, ja, so richtige wissenschaftliche Studien draus gemacht, hat zum Beispiel, was für mich dann sehr interessant war in Bezug auf die Zahngesundheit, herausgefunden, dass die meisten Völker 10-mal so viele fettlösliche Vitamine zu sich nehmen als ein, ja, klassischer damaliger Amerikaner oder Westeuropäer. Und das war für mich dann auch so ein bisschen so ein Schlüsselthema, fettlösliche Vitamine, vor allem Vitamin A und K2, natürlich auch D und E, aber A und K2 sind so die zwei, die vor allem für die Zahn- und Knochengesundheit eine Rolle spielen. Und ja, in diesen Facebook-Gruppen dann, um das abzukürzen, haben sich wirklich Tausende, also ich muss sagen, ich war damals wirklich schockiert, zigtausende von Müttern, Eltern getroffen, deren Kinder Zahnschmelzdefekte haben, Karies haben, teilweise wirklich schon mit 2 Jahren abgebrochene Zähne, schwarze Zähne, verfaulte Zähne. Ich habe dann Fotos gesehen, ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, ich wünsche mir das nicht für mein Kind, dass wir 2 Jahren schon in Vollnarkose so eine riesen OP machen müssen und ihm da Zähne gezogen werden müssen. Und ja, er hat es doch nicht verdient, so ein kleines Lebewesen. Was ist da schiefgelaufen? Also ich habe auch tatsächlich jahrelang noch Schuldgefühle mit mir rumgetragen. Ja. Ich dachte, ich habe dann auch erfahren, dass diese Defekte während der Schwangerschaft passieren. Also während der Schwangerschaft werden die Milchzähne angelegt und in der Zeit muss halt irgendwas schiefgelaufen sein. Und oft heißt es, dass die Mutter nicht genügend Nährstoffe hatte. Mhm. Und auch so ein kleiner Babykörper, so ein Fötus, der sich gerade entwickelt, der ist ja auch intelligent, der zieht sich ja von der Mutter die Nährstoffe dahin, wo es lebensnotwendig ist. Mhm. Und die Körperteile, die jetzt, sagen wir mal, für das Überleben nicht notwendig sind, da wird halt dann ein bisschen gespart. Und das ist halt oft, das sind dann halt oft die Zähne zum Beispiel oder halt auch an den Schädelknochen. Das merkt man dann zum Beispiel, es hat auch Weston Price dann herausgefunden, dass die dann ja schmalere Gesichter zum Beispiel entwickelt haben, wenn afrikanische Stämme angefangen haben, sich von traditionell auf industriell zu ernähren und so weiter. Also da passiert so einiges in der Zeit. Und ja, da hieß es dann immer in den Facebook-Gruppen, stellt um auf traditionelle Ernährung nach Weston A. Price, Traditional Diet damals. Also in Deutschland war das absolut unbekannt. Ich habe dann auch gleich nach Büchern gesucht. Und es gab zu der Zeit schon so 2, 3 Bücher, die aus dem Amerikanischen übersetzt wurden. Vielleicht sagt es einem auch was. Sally Fallon, das Vermächtnis unserer Nahrung. Das ist so ein dicker Schinken mit 750 Seiten. Ganz schlecht aus dem Amerikanischen übersetzt, also ganz schlecht ins Deutsche übersetzt, mit irgendwie 300 Rezepten ohne Fotografien, die irgendwie kein Mensch nachmachen möchte, weil die auch schon 20 Jahre alt sind. Ne? Also ich habe mir dann gedacht, so, also wie kann man das übertragen? Wir sind ja eine moderne Großstadtfamilie. Mittlerweile sind wir auch aufs Land gezogen, aber damals waren wir eine moderne Großstadtfamilie. Wie kann ich versuchen, das in meinen Alltag zu integrieren? Das allererste war tatsächlich erstmal, okay, ich muss jetzt wieder anfangen, Fleisch zu essen. Ich hatte ja am Anfang so die Hoffnung, okay, ich ernähre jetzt nur meinen Sohn so, um seine Zähnchen zu heilen. Aber ich und mein Mann, wir machen einfach jetzt so weiter, wie wir davor weitergemacht haben. Ich habe nach 2 Wochen gemerkt, dass das natürlich nicht funktioniert, weil Kinder sehen von den Eltern, was die auf deren Tellern haben und möchten da natürlich das gleiche essen. Und ich habe dann auch zu meinem Mann gesagt, okay, also jetzt müssen wir alle da durch. Entweder stellen wir jetzt alle um, oder sonst klappt es nicht mit den Zähnchen. Mein Mann hat sich gefreut, weil es gab dann wieder Fleisch, ne? Er hat ja viele Jahre darauf verzichtet, weil ich gesagt habe, das ist so das Vegane und auch vegetarisch. Er war nie vegan, aber er war dann auch vegetarisch. Das ist jetzt so die Ernährungsform, die wir jetzt machen. Ist ja oft so, dass einer das dann in einer Partnerschaft entscheidet und der andere muss dann mitziehen. Naja, auf jeden Fall haben die dann Knochenbrühen erwähnt, die haben Innereien erwähnt in diesen Facebook-Gruppen, die haben von Sauerteig gesprochen, von Fermenten. Das war für mich zu der damaligen Zeit tatsächlich alles so ein bisschen erschreckend und ich dachte mir, oh je, wie soll ich denn jetzt Knochen auskochen? Vor allem, wenn ich hatte 8 oder 9 Jahre nicht keinen Kontakt zu Fleisch. Also, ne, das erste Mal dann wieder Fleisch in die Hand zu nehmen und das zuzubereiten, das zu riechen und das dann auch zu essen, war eine unglaubliche Herausforderung für mich. Aber ich habe in dem Moment gewusst, ich will das, ich mache das für mein Kind. Und wenn man mit Ernährung heilen kann, dann schaffe ich das. Ich wollte wirklich es um jeden Preis vermeiden, dass dieses Kind unter Vollnarkose gesetzt wird und ihm die Zähne saniert werden. Ich habe mir gedacht, das muss doch jetzt dieser eine Zahnarzt, der gesagt hat, gib dem Kind Nährstoffe. Ich habe dem so vertraut und ich habe das so eingesehen, dass er recht hatte, dass ich gesagt habe, ich mache alles dafür. Und ich kann mich noch sehr gut an den Tag erinnern, als ich dann das erste Mal wieder ein Stück Fleisch gekauft habe. Ich habe mir aber, da muss ich dazu sagen, damals, und daran halte ich mich auch immer noch, geschworen, ich esse kein Fleisch aus Massentierhaltung, weil das war ja damals der Grund, warum ich überhaupt aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil ich dieses ganze Elend um diese Fleischindustrie einfach nicht mehr, ja, unterstützen wollte. Und habe dann einen Bauern, einen Landwirt gesucht, so 30 Kilometer entfernt damals von der Stadt, da sind wir hingefahren. Der hat da damals ein Demeter-Siegel gehabt, wenige Tiere gehalten auf einer schönen Weide. Die haben den ganzen Tag Gras gefressen. Einmal im Monat wird da geschlachtet. Und da dachte ich mir, wenn Fleisch, dann so ein Fleisch. Also wirklich nur aus artgerechter Haltung, aus keinem Massenbetrieb, aus einer artgerechten Fütterung, ist ja auch sehr wichtig. Die Tiere stehen ja zwar auch auf der Weide, aber oft werden die auch zugefüttert. Und wir wissen heutzutage, womit sie gerne zugefüttert werden. Oft halt mit Getreide und Soja und dann auch noch irgendwie aus dem Ausland. Da hat man dann noch die ganzen Pestizide und Glyphosat und was weiß ich mit drin. Also da bin ich damals auch mit Heidi zusammen wirklich auch in ein großes Thema hineingerutscht, weil wir einfach gesagt haben, Fleischkonsum kann auch ethisch vertretbar sein, kann auch nachhaltig sein, kann auch umweltbewusst sein. Und nur weil wir Fleisch essen, heißt es nicht, dass wir Tiere hassen. Diesen Spruch haben wir auch im Buch geschrieben und der hat für mich auch damals so, ja, auch bei vielen anderen Leuten, der macht was mit uns. Also bei uns ist wirklich so, wir hassen diese Tiere nicht, wir lieben diese Tiere, wir sind dankbar dafür, dass die uns ihr Fleisch schenken, damit wir uns damit nähren können. Ne? Das ist so ein ganz anderes Gefühl des Fleischkonsums. Davor, also bevor ich Vegetarier geworden bin, habe ich halt ja im Discounter, ne, das billigste Fleisch vom billigsten gegessen. Es war dann einfach nur so Füllmittel und es hat gut geschmeckt. In der vegetarischen Zeit habe ich gesagt, ich möchte dieses ganze Elend nicht mehr unterstützen. Und danach war dann eher so, warum müssen wir denn wieder so restriktiv sein? Entweder oder, ne? Das eine hat wieder so entweder oder. Es gibt auch was dazwischen und es gibt einen gesunden Mittelweg. Und es gibt da sogar einen gesunden Mittelweg. Und zwar, wenn man sich mal ein bisschen beschäftigt mit Weidehaltung, mit Kreislaufwirtschaft, Landwirtschaft, wenn man mal sieht, dass man Tiere eigentlich nicht oder man sollte die Tiere nicht aus der Landwirtschaft herausjagen, sind ja oft auch so politische Sachen und Bewegungen, die sagen, dass Landwirtschaft auch ohne Tiere funktioniert. Man hat früher immer Tiere gehalten, auch Bauern, die nur Tomaten angepflanzt haben, haben Tiere gehalten, weil sie weil sie damit mit den Ausscheidungen von den Tieren dann den Boden gedüngt haben und der Boden ist dadurch reichhaltiger geworden, vielfältiger. Das Mikrobiom, wir wissen ja, was für ein krasses Mikrobiom in der Erde steckt. Und das muss man auch pflegen. Das kann man nicht über viele Jahre und Jahrzehnte mit Mineraldünger und Kunstdünger vollpumpen und auslaugen. Und wir sehen dann, was dann entsteht. Dann haben wir zwar Obst und Gemüse, aber das nährt uns nicht mehr, weil die Mineralstoffe fehlen in diesen Pflanzen. Und es ist einfach ein Kreislauf und man kann die Tiere nicht da ja wegdenken. Ein gesunder Boden braucht Tiere. Wenn wir gesunde Lebensmittel haben möchten, brauchen wir einen gesunden Böden. Wenn wir gesunde Lebensmittel haben, dann haben wir auch für uns Gesundheit. Also es ist so ein sich schließender Kreis. Und das haben wir damals verstanden und haben angefangen, kleinere Betriebe, kleinere Landwirte auch direkt zu unterstützen. Und da, in der Zeit begann auch unsere Arbeit bei Instagram. Da haben wir dann versucht, so die traditionelle Ernährung in die Welt zu tragen und haben da wirklich so viel Zuspruch bekommen von Landwirten, die biologisch arbeiten, die nachhaltig arbeiten, die sich an diese Kreislaufwirtschaft halten, die sehr, sehr viel auch in dieser Zeit ja, schwierige Zeiten durchgemacht haben, auch jetzt während der Pandemie, weil sobald es irgendwie hier bei uns eine Krise gibt, fangen die Leute wieder an, billiges Essen zu kaufen. Das finde ich immer so. Und dann leiden die ganzen Direkterzeuger, die es halt wirklich gut machen. Und die müssen halt 1 Euro mehr für eine Packung Eier verlangen, weil natürlich auch dieser Aufwand viel größer ist. Die bauen ihr Futter selber an. Die müssen sich an die ganzen Grenzwerte und an die ganzen Regeln dieser Bio-Siegel halten. Und ja, das ist, wir haben einfach gesehen, wir müssen die unterstützen, die es gut und richtig machen und nicht die, die es falsch machen. Das ist das. Und je mehr Zuspruch und Unterstützung diese Kleinbauern bekommen, desto besser ist es für uns alle, desto leichter, mehr erleichtern wir ihnen ihre Arbeit und desto mehr gute, gesunde Produkte bekommen wir. Und das ist ja das. Wir wollen ja wieder Nahrung und Lebensmittel, die für uns auch gut sind. Am Ende profitieren wir ja selber davon. Ja.
Wow, erstmal danke. Also das war, ich wollte dich auch überhaupt nicht unterbrechen. Ich kann jetzt verstehen, warum deine Podcasts manchmal 2 Stunden dauern, weil du hast so viel zu teilen, auch vom Herzen und aus deiner eigenen Erfahrung. Also danke für die kleine Reise, die du da jetzt mit uns gemacht hast. Angefangen von deiner eigenen Geschichte. Das ist natürlich schon eine starke Betroffenheit, auch was mit deinem Sohn passiert ist und wie das auch mit deiner eigenen Gesundheit zusammenhängt und das jetzt so auch zu reflektieren und ich glaube auch dann die Kraft zu haben, das Ruder rumzureißen und zu sagen, okay, ich gestehe mir jetzt ein, dass das nicht so sein sollte, dass die Natur das nicht so vorgesehen hat, wie du das jetzt gemacht hast. Und ich übernehme jetzt die Verantwortung und fange an, mir jetzt einen Kopf zu machen und ändere das. Und es ist ja wahnsinnig spannend zu hören und einen schönen Zugang, den du gefunden hast. Eine sehr, sehr schöne Einstellung, die du da auch zur Natur hast und zur Tierhaltung, die ich auch sehr, sehr teile. Ich bin auch ein absoluter Tierfreund und ich liebe Tiere auch. Ich fotografiere sie, ich streichle auch gern Kühe. Und im Kopf ist das manchmal so, okay, ja, wieso isst du das jetzt? Das ist total verrückt. Aber am Ende ist es wirklich, es ist einfach das Leben, das sind die Regeln hier. Und wir können machen, dass wir das so artgerecht und mit Respekt und Dankbarkeit, wie du auch gesagt hast, wie möglich machen. Und
Richtig.
den Tieren auch in ihrer Lebenszeit die Chance geben, den Planeten auch gesund zu halten durch eben das, was sie tun. Sie wälzen Boden um, sie haben Ausscheidungen, daran kommen Fliegen, Würmer, daran kommen wieder Vögel, die sich dann ernähren können. Und ich sehe das immer hier. Wir haben eine Kuhweide hier direkt in der Nähe, wenn ich über die Elbe fahre, hinten raus, da ist eine Kuhweide und da sind so viele Vögel, die da rumfliegen, Schwärme an Vögeln. Und das hast du sonst nicht mehr. Also das ist immer nur da, wo viele Kühe auch sind. Und das finde ich einfach faszinierend. Und ja, ich wünsche mir das einfach viel, viel mehr in unserer Landschaft.
Die heutige Episode wird dir präsentiert von Arktisquelle. Wir werden häufig gefragt, welchen Wasserfilteranbieter empfehlen wir für sauberes, strukturiertes Wasser für zu Hause? Und hier ist unsere Empfehlung ganz klar: Arktisquelle. Du kannst mit Arktisquelle ganz einfach dir ein Gerät nach Hause bestellen, das auf Knopfdruck sauberes, strukturiertes und energetisiertes Trinkwasser rauslässt. Musst es nicht groß einbauen, hinstellen, an die Steckdose anstecken, Wassertank auffüllen und los geht's. Mit unserem Rabattcode GESUND30 sparst du aktuell 50 Euro auf Arktisquelle-Geräte. Also geh noch heute auf www.arktisquelle.de, such dir dein Gerät aus, tu es in den Warenkorb, dann GESUND30 eingeben als Rabattcode und bestell noch heute dein Arktisquelle-Gerät. Quelle nach Hause, um schon morgen strukturiertes und sauberes Trinkwasser zu genießen.
Was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist auch der Fakt, dass Tiere für uns, vor allem Weidetiere, die machen für uns Lebensmittel, die wir normalerweise, also Sachen, die wir nicht verdauen können, daraus machen sie Lebensmittel für uns. Also wenn man jetzt mal sagt, Grünland, Grünfläche. Wir haben in Deutschland unglaublich viel ungenutzte Grünfläche und Almen. Diese Wiesen, dieses Gras, was da wächst, das können wir nicht verdauen. Das ist für uns keine Nahrung. Aber eine Kuh, die dann da drauf steht, die dieses Gras frisst und verarbeitet, und wir bekommen dann daraus die Milch, die Butter, am Ende dann auch das Fleisch. Das heißt, die macht aus etwas für uns nicht verdaubaren ein ganz wertvolles Lebensmittel. Und das passiert durch Weidehaltung. Und das ist so das Erstaunliche, auch wenn man jetzt so an Vitamine mal denkt. Das ist tatsächlich, ich finde es auch, also für die Zähne war ja dieses auch laut Weston Price, das Vitamin K2, so ein X-Faktor hat er das damals genannt. Und K2 finden wir nur in tierischen Lebensmitteln. Und das Interessante oder Schöne ist tatsächlich, dass es gibt ja auch noch das Vitamin K1. Das befindet sich beispielsweise in diesem Gras auf der Weide oder auf den Almen. Und die Kuh, die frisst dieses Gras und nimmt dieses Vitamin K1 auf. Durch ihre Mägen, durch die Verstoffwechselung von diesem K1 wird K2. Und wenn wir dann die Milch trinken von dieser Kuh, dann bekommen wir das wertvolle K2, was wir dann wieder für unsere Knochen und Zähne brauchen. Ansonsten können wir uns das leider selber nicht aus den Pflanzen so herausziehen. Und das sind so unglaublich tolle, so wunderbare Prozesse. Und wie du vorhin auch gesagt hast, für die wir dankbar sein sollten und das wertschätzen sollten und respektieren sollten, dass wir da so ein wunderbares Geschenk bekommen. Wir müssen nur wieder lernen, es richtig zu machen und die Tiere so zu behandeln, wie sie es auch verdient haben. Dafür, dass wir am Ende dann belohnt werden mit diesen tollen, lebendigen und sehr, sehr nährstoffdichten Lebensmitteln.
Ja, das ist eine sehr wertschätzende und dankbare Einstellung. Und lass uns mal reingehen, wie jetzt traditionelle Ernährung so im Detail aussehen kann. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich hier hinten einen Kombucha züchte, der schon wieder längst drüber ist, den ich mal wieder machen muss, dass hier unten irgendwo Sprossen heranwachsen und dass gestern eine Lieferung kam, auch vom Weidehof mit einem Innereien gehackten, auch mit Weideschlachtung vom Hof Oberkuhbuch heißen die, glaube ich, auch ein sehr, sehr schöner Hof. Ist das schon traditionelle Ernährung oder sagst du, da hängt noch viel, viel mehr dran, dass wir überhaupt sagen können, dass wir uns traditionell wieder ernähren?
Es sind schon mal die Anfänge, also diese traditionelle Ernährung, wie wir nennen sie ja auch die neue traditionelle Ernährung, weil wir sie ja ein bisschen modernisiert haben, beinhaltet unglaublich viele Themengebiete. Jetzt hast du schon ein bisschen was angesprochen, also wirklich von Fleisch, Milch, Eiern, aber auch Getreide, Hülsenfrüchte, Sprossen, Wildkräuter, Fermente, Bakterien, wie können wir uns Bakterien zunutze machen, um Lebensmittel wieder lebendig zu bekommen? Das sind gute Anfänge, aber ich würde sagen, es fängt schon im Kopf an. Also allein dieses Bewusstsein zu bekommen, wenn ich durch den Supermarkt laufe, wie wähle ich meine Lebensmittel jetzt aus? Wir haben sehr, sehr viele Abonnenten, die natürlich erstmal so ein bisschen überfordert sind und denken, oh, das ist so viel, so ein dicker Schinken, über 300 Seiten, wie soll ich das dann jetzt alles machen und so, und das hört sich so kompliziert an. Und dann sagen wir eigentlich, uns geht es erstmal darum, deswegen haben wir in dem Kapitel, es ist ja kein reines Kochbuch, sondern auch ein Wissensbuch mit vielen, vielen Wissenskapiteln, erstmal so ein bisschen dieses Bewusstsein dafür zu bekommen, was sind denn echte Lebensmittel, was ist unverarbeitet. Also wir wissen natürlich, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, nur bei Direkterzeugern einzukaufen und jeden Tag nicht 30 Kilometer bis zum nächsten Landwirt fahren möchte. Aber es beginnt ja schon damit, wenn ich durch den Supermarkt laufe, dass ich schon mal Entscheidungen treffe und weiß, was ist jetzt für mich gut, was ist nicht für mich gut, dass ich die Packungen umdrehe, auf die Zutatenlisten schaue. Wir sagen immer so eine goldene Regel, wenn mehr als 5 Zutaten drin sind, dann lass es lieber stehen. Oder wenn du nicht verstehst, was da drin sind, sind ja oft so versteckte Namen, auch für Zucker. Dann steht vorne drauf weniger Zucker und dann haben die hinten einfach irgendwelche 6 andere Zuckerarten, die einen anderen Namen haben, den die meisten gar nicht kennen, damit reingemischt. Also einfach mal wegzukommen von diesen industriellen Produkten, Fertigprodukten vor allem. Auch ein Brot vom Bäcker ist ein Fertigprodukt, ne? Also ein Fertigprodukt sind nicht nur irgendwelche Hackbällchen, vegetarischen Hackbällchen in der Plastikverpackung, sondern ein Fertigprodukt, ja, ist auch ein Brot, was wir beim Bäcker kaufen. Und selbst da dann darauf zu achten und zu schauen, wo kommt es denn überhaupt her? Wie backen die denn überhaupt? Da gibt es ja, allein das Backhandwerk ist ja, also wirklich ein traditionelles Handwerk früher mal gewesen. Das wurde jetzt in den letzten Jahrzehnten auch so ein bisschen vergewaltigt, würde ich sagen, dadurch, dass einfach das Ganze auf Masse getrimmt wurde und auf billig, billig, billig herstellen. Und ja, da wird halt auch viel mit Chemie gearbeitet. Es werden viele Zusatzstoffe verwendet, damit die Brote und die Brötchen schön aufgehen, damit sie gut duften. Also es gibt in Deutschland, glaube ich, 2 große Chemieunternehmen, die sich nur damit beschäftigen und Zusatzstoffe für die Getreideverarbeitung entwickeln. Als ich da das mal gesehen habe, mit deren Seite angeschaut habe, das hat ja gar nicht mehr mit dem echten Bäckerhandwerk zu tun. Früher hat man Mehl, also Getreide, Körner und Wasser und Salz für ein Brot gebraucht. Heutzutage sind da 30 Stoffe drin. Das braucht das alles nicht. Und dann wundern sich die Leute, wenn sie plötzlich das Ganze nicht mehr verdauen können. Und das ist ja das große Problem heute. Heute hat ja gefühlt jeder Zweite irgendwie eine Glutensensitivität und mag das nicht und kann jenes nicht und so. Wir sagen oft, ihr reagiert nicht auf das Gluten, ihr reagiert auf die ganzen Zusatzstoffe da drin. Und das ist tatsächlich bei 90% der Leute so. Nur die wenigsten haben eine echte Zöliakie oder wirklich ein Problem mit dem Gluten. Die meisten, die reagieren auf diese Mittel, die da drin sind. Und wir haben das so oft auch bei Instagram gemerkt, wenn die angefangen haben, mal einfach ein Brot selber zu backen, egal ob da jetzt Weizen drin ist oder nicht, wobei da gibt es heutzutage auch viele schöne Alternativen zum Weizen. Es gibt auch Urgetreide, verschiedene Urformen von Weizen, die viel leichter verdaubar sind. Aber allein der Fakt, dass sie dieses Brot mal selber backen aus 3 Zutaten, Wasser, Getreide und Salz, dann merken die plötzlich, hey, ich kann das super verdauen. Es ist gar nicht das Gluten, es ist nicht das böse Gluten, genauso wie es in der Milch auch nicht die böse Laktose ist, die immer so für die immer alles die Schuld gegeben wird, sondern es sind diese industriellen Verarbeitungsprozesse, die die Lebensmittel so stark verändern, dass unser Körper das nicht mehr als ein natürliches Lebensmittel wahrnimmt und natürlich Probleme bekommt mit der Verdauung, mit der Verstoffwechselung. Das merkt man nicht nach 1 oder 2 Jahren. Das merkt man vielleicht auch erst nach 5 oder nach 10 Jahren. Aber irgendwann kommt es, wenn unser System dauerbelastet wird und dauernd irgendwas ausgleichen muss und dauernd entgiften muss und diesen ganzen Schrott, was wir jeden Tag in uns hineinfressen, immer ja irgendwie versuchen muss, aus dem Körper wieder herauszutransportieren, dann ist das Ganze normal. Oder sagen wir mal, ja, eine ganz natürliche Folge, dass viele dann irgendwann mal sagen später, ja, ich habe jetzt eine Autoimmunerkrankung oder der Körper reagiert mit einer Autoimmunerkrankung, weil er einfach nicht mehr kann, weil er überlastet ist. Und wenn da ein Umdenken stattfindet und da mal wieder bewusst dahinter geschaut wird, wenn wir jetzt wieder zum Bäcker zurückkehren, was sind denn da überhaupt die Inhaltsstoffe? Es gibt mittlerweile auch viele gute Bio-Bäckereien, die ihr Getreide selber frisch mahlen, die mit Sauerteig backen, die wirklich auch schon damit werben. Also wenn ich hier in meinen Biomarkt gehe und da ist ein Bäcker drin integriert, dann haben die ein riesengroßes Schild und da steht drauf, ohne Zusatzstoffe, ohne Mehlverbesserungsmittel, ohne Aromen, die verwenden nur Steinsalz und Sauerteig und viel Teigruhe und so. Also da merkt man dann, es ist ein riesen, riesengroßer Unterschied, wirklich. Also es schaut von außen, schaut das Brot aus wie Brot, aber es ist ein unglaublicher Unterschied, wie wird es hergestellt? Und ja, deswegen ist Getreide ein ganz, ganz großes Thema, aber auch Kombucha, was du gesagt hast. Kombucha machen wir deswegen, weil wir ein bisschen Darmpflege machen möchten. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern ich würde sagen, die Hälfte des Buches ist darauf, also von der neuen traditionellen Ernährung, ist ja darauf ausgelegt, den Leuten wieder zu sagen, wie pflege ich meinen Darm, wie füge ich auf natürliche Art und Weise gute Bakterien zu, wie pflege ich mein Mikrobiom, so dass ich auch meinem Körper wieder die Kraft gebe, gewisse Dinge zu verstoffwechseln. Ne? Wir wollen ja an die Ursache ran, wir wollen ja keine Symptomverwaltung oder Symptombekämpfung machen. Und das ist halt das, was die Schulmedizin leider heutzutage immer macht. Ne? Sie haben ein Problem mit Milch, dann ist es die Laktose, dann lassen Sie halt Milch weg. Sie haben ein Problem mit Ihrem Herzen oder mit einem hohen Blutdruck oder mit dem Cholesterin, ja, dann lassen Sie die Eier weg, ne? Also es ist immer so, immer irgendwas muss einfach weggelassen werden oder bei Gluten, dann lass halt Brot weg. Aber das ist meiner Meinung nach wirklich nur, man kratzt an der Oberfläche, an den Symptomen, dieses Weglassen, ne, ist aber keine Behebung der Ursache, sondern wir wollen an die Ursache dran. Und meistens zu 90% der Fälle beginnt das schon im Darm. Deswegen machen wir, sagen wir, auch eine Kur, eine Darmaufbaukur mit Probiotika für eine Zeit, ist auch eine schöne Sache, kann man machen. Aber man kann nicht sein Leben lang Probiotika-Kapseln nehmen, weil einen Darm baut man nicht in 3 Monaten auf, man baut den auch nicht in 6 Monaten auf, sondern das ist ein langwieriger Prozess und das ist eigentlich auch, wir sagen immer, eine lebenslange Aufgabe. Und das könnte man zwar auch machen mit Supplementen, aber das kostet einerseits unglaublich viel Geld und andererseits kommen wir ja wieder aus dieser Natürlichkeit heraus, aus diesem, wieso sollen wir nicht Lebensmittel dafür verwenden? Es gibt doch lebendige Lebensmittel, die uns gute Bakterien, die uns gute Milchsäurebakterien liefern, die die schlechten Bakterien zum Beispiel verdrängen können oder Lebensmittel, die einen Candida verdrängen können. Das können wir auch auf natürliche Art und Weise machen. Und wenn wir das einfach regelmäßig in unser Leben hinein integrieren. Fermente ist eine wunderbare Sache. Also könnten jetzt nicht nur ein Kombucha dazu, sondern auch fermentiertes Gemüse. Das berühmte Sauerkraut, wie unsere Urgroßeltern oder Ururgroßeltern immer über die Wintermonate oder ja, fermentierte Gurken, Tomaten, ich weiß nicht, man kann ja alles fermentieren über die Wintermonate, traditionell gemacht haben. Und das wollen wir halt wieder auch, ja, wieder zurückbringen in die Moderne, dass auch so ein Sauerkraut, ein selbstgemachtes Sauerkraut nicht einfach nur irgendwie so ein Omas Rezept ist und gut schmeckt, sondern dass es auch uns richtig gut tut für unseren Darm, wenn man da mal über mehrere Monate, ich kenne es zum Beispiel von meinen Eltern, die haben das immer gemacht und die machen es immer noch, dass sie immer im Oktober so ein riesengroßes Fass mit Kohlköpfen auf dem Balkon stehen haben und nur mit Salz fermentiert haben. Und wir Kinder und die ganze Familie, wir konnten den ganzen Winter über Sauerkraut essen. Und es hat ja unglaublichen Immunpush gegeben. Also wenn man ja, Fermente isst, dann verbessert es ja auch das Immunsystem. Und da passiert einfach so viel. Und ja, das können Lebensmittel. Die kosten nicht viel. Ein Kohlkopf kostete in Bioqualität 1,99 €. Wir müssen nur wissen, was wir damit machen können, was wir damit machen müssen und was für eine Kraft da drinnen steckt. Es muss nicht immer kompliziert sein, es muss auch nicht immer teuer sein. Also man kann wirklich aus den einfachsten Sachen kann man tolle Dinge machen, die einfach unserer Gesundheit gut tun.
Ja, das war jetzt schon eine interessante Reise, auch schon mal, was traditionelle Ernährung überhaupt sein kann, ne? Also wir hatten jetzt über gutes, hochwertiges Fleisch gesprochen, du hast einen Ausflug in das Bäckerhandwerk gemacht, hast über Laktose gesprochen, über gute Milchprodukte, und jetzt am Ende auch über Fermente. Und das sind schon so die großen Gruppen, wo es bei euch auch darum geht. Dann kommt ja hinzu auch noch, wie mache ich Hülsenfrüchte und sowas auch wieder verträglich. Da geht es viel um Einweichen. Da habt ihr auch im Infoteil ein großes Kapitel zu drin, was Antinährstoffe und so sind, was das alles bedeutet. Also ich denke, das gibt jetzt schon einen echt guten Einblick im Endeffekt, was traditionelle Ernährung sein kann und was das bedeuten kann und wie man das zurückholt. Was ist denn so für nach deinem Empfinden ein guter Einstieg einfach in das Thema, wenn jetzt Menschen sagen, sie haben damit noch wenig Berührung mit? Was ist denn da so eine Empfehlung, die du gibst, um da reinzukommen, überhaupt erstmal und die Welle ins Rollen zu bringen, so wie bei dir auch im Endeffekt dann zu starten, ne?
Genau. Also eigentlich das, was ich vorhin erwähnt hatte, einfach ein bisschen im Supermarkt die Augen offen halten und mal Fertigprodukte weglassen und schauen, habe ich die Möglichkeit, was selber zu machen? Meistens haben wir es, wir müssen es nur wollen. Dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen umschauen in seiner Region. Was gibt es denn da an anderen Möglichkeiten? Gibt es Biobauern? Gibt es Hofläden? Gibt es irgendwo Direkterzeuger, die, wie ich vorhin erzählt habe, die einmal im Monat schlachten? Man kann dorthin fahren und Fleisch kaufen. Man muss sich jetzt nicht schwer machen. Also was viele auch zum Beispiel machen, ist, dass sie Paargemeinschaften bilden oder zwei, drei Familien sich zusammentun und dann fährt nur einer einmal im Monat, auch wenn der Hof 60 Kilometer entfernt ist, dann macht man halt mal sonntags oder samstags einen Ausflug mit der Familie, schaut sich die Region an, holt sich da ein größeres Fleischpaket. Das kann man natürlich auch alles daheim einfrieren und dann für den ganzen Monat sich aufteilen. Eine Rohmilch-Tankstelle ist immer eine schöne Sache. Das ist auch für viele so eine sehr große, ja, nicht nur Überwindung, sondern auch Herausforderung, eine zu finden. Aber wenn man die Augen einfach aufmacht, ich weiß, dass wir damals, mein Sohn war ja klein, ein Jahr, 1,5 Jahre alt, und dann habe ich in den Sommermonaten gesagt, so, wir machen jetzt jeden Samstag einen Ausflug in die Natur. Oder in die Berge. Und da habe ich immer die Augen offen gelassen, weil klar, man findet auch alles bei Google. Also man findet sehr viel bei Google, aber es gibt auch Höfe, die sind nicht bei Google, sondern da steht dann einfach nur so ein kleines Schildchen am Straßenrand, Milchtankstelle oder frische Eier oder so. Ja, und haben einfach so die Augen offen gehalten, was bietet uns so unsere Region und unsere Umgebung. Und immer wenn ich einen tollen Hof gefunden habe, habe ich mir ein Herzchen gemacht in meiner Google Maps-Karte. Ich habe jetzt so eine richtig schöne Karte um mich herum, ganz viele Herzchen. Ich weiß genau, wenn ich das brauche, muss ich dahin fahren
Sehr
und so.
schön.
Und ja, einfach mal ein Glas Rohmilch probieren. Das ist ein unglaublich wahnsinniger Unterschied zu einer pasteurisierten Milch. Das Thema haben wir leider gar nicht angesprochen, aber im Endeffekt ist es dasselbe wie mit dem Getreide. Die Milch aus dem Supermarkt wird hoch erhitzt, teilweise homogenisiert, die Eiweißstrukturen verändern sich, die lebendigen Bakterien und Enzyme sterben dabei. Und das ist ja das, was wir für die Verdauung brauchen, lebendige Bakterien und Enzyme, die helfen uns bei der Verdauung. Wir brauchen, um Laktose verdauen zu können, brauchen wir Laktase. Und viele oder die meisten von uns können Laktase nicht mehr selber herstellen. Und in einer pasteurisierten oder homogenisierten Milch ist natürlich keine Laktase mehr enthalten, weil die Laktase hitzeempfindlich ist und ja, bei der Verarbeitung einfach nicht mehr vorhanden. Und in einer Rohmilch haben wir noch die Laktase. Also wir haben die Laktose und die Laktase. Das heißt, wir haben das Werkzeug, um auch diese Milch wieder gut verdauen zu können und die guten Bakterien da drin. Man muss sich einfach nur trauen und die Augen offen halten. Und ja, wenn man da so seine Erzeuger gefunden hat, seine Läden gefunden hat, dann kann man auch mal anfangen, vielleicht einen Sauerteig selber zu züchten, mal ein Brot selber zu backen. Also das muss keiner von heute auf morgen alles umgesetzt haben. Es reicht auch wirklich mal ein, zwei Themen sich auszusuchen und einfach mal, ja, eine Veränderung reinzubringen. Und das Schöne ist, wir bekommen ja auch so unglaublich viel Feedback, dass die Leute dabei bleiben und auch immer mehr machen wollen, weil sie einfach merken, wie gut es ihnen tut. Die merken dann so, wow, das selbstgebackene Brot, das schmeckt so viel besser und mein Mann hat keine Probleme mehr, es zu verdauen. Die Kinder können es gut vertragen. Die Rohmilch, die schmeckt einfach anders. Die tut unserem Darm gut. Da kann man auch so unglaublich schöne Fermente draus machen. Ich zeige ja auf meinem Instagram-Kanal auch immer, was ich so alles aus Rohmilch zaubere. Eine Dickmilch, eine Sauermilch, einen Joghurt, einen Käse, einen Mozzarella. Also da kann man so unglaublich tolle Sachen machen und einfach zusehen, wie diese lebenden Bakterien in dieser Rohmilch, wie die arbeiten. Das ist so ein, also diese Rohmilch ist für mich immer noch so ein Wunderwerk. Man lässt die in der Sonne oder in der Wärme stehen und die geht nicht kaputt. Die schimmelt nicht. Wenn du eine pasteurisierte Milch kaufst, und die lässt du mal 4 Stunden in der Sonne stehen, dann wird die giftig. Dann darf man die nicht mehr zu sich nehmen, weil da vergiftet man sich. Die kippt um, schlechte Bakterien breiten sich aus. Und bei einer Rohmilch Wenn Wärme und Sauerstoff mit im Spiel sind, dann vermehren sich die guten Bakterien, die dort enthalten sind, sogar. Und die fangen dann an, die Laktose zu verstoffwechseln, den Milchzucker also zu fermentieren. Und dann entsteht da so eine Art Joghurt oder Sauermilch daraus. Man sieht dann so mit den Tagen, wie sie sich verändert und wird einfach nicht schlecht. Das ist einfach toll. Wir bekommen, glaube ich, jeden Tag die Frage, wie lange hält sich denn Rohmilch? Und dann sagen wir oft, ja, ewig. Klar, die verändert ihre Struktur. Die schmeckt natürlich nach 7 Tagen, schmeckt die nicht mehr so süßlich und so gut, dass man die jetzt in den Kaffee kippen kann. Nach 7 Tagen im Kühlschrank wird die halt dann schon ein bisschen sauer. Nach 14 Tagen wird sie noch säuerlicher. Irgendwann hat man dann den Quark, wenn sie noch länger steht. Wenn sie noch länger steht, hat man dann irgendwann so einen Käse. Aber sie wird nicht schlecht. Und das ist das Unglaubliche. Und je länger die steht, desto wertvoller wird sie sogar für unseren Darm. Weil dann nämlich diese Bakterien, die ernähren sich von der Laktose, die verdauen die sozusagen. Und vermehren sich noch weiter und dann haben wir ein richtiges Ferment, eine Explosion an Probiotika, die bekommt man in keine einzige Kapsel hinein. Und wenn wir das dann täglich immer nur so ein bisschen, also es reicht ja nur so ein kleines Gläschen, man muss ja nicht jeden Tag 1 Liter davon trinken, und jeden Tag so ein kleines Gläschen, zum Beispiel dieser Rohmilchkefir, über den schreiben wir ganz viel, wenn man da jeden Tag ein bisschen davon trinkt, dann passiert Erstaunliches im Körper. Also es gibt sogar eine Studie, die wurde in Holland durchgeführt, in einem Krankenhaus mit Menschen mit diversen Krankheiten von Bluthochdruck und Cholesterin und Immunschwäche und Infektanfälligkeit und so weiter. Und die haben jeden Tag so ein kleines Gläschen Rohmilchkefir bekommen. Und die haben alle bereits nach 14 Tagen schon Verbesserungen ihrer allgemeinen Gesundheit gemerkt. Also, dass die Blutzuckerwerte besser geworden sind, dass sie sich besser fühlen, dass das Immunsystem stärker geworden ist. Also, es ist einfach unglaublich. Es ist so einfach und dennoch so effektiv.
Spannend. Also, das mit der Milch hat mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen verwundert, weil ich habe mir die immer geholt und ich bin dann der Typ, ich hau dann einfach so einen Liter Rohmilch hinter, weil ich auch einfach mich so drüber freue und so Lust drauf habe, dass es natürlich auch schmeckt und auch nährt. Aber dass die jetzt so lange haltbar ist, wusste ich auch nicht. Ich vermute aber trotzdem, dass auch da die Qualität wichtig ist, ne? Dass eine aus Massentierhaltung eher auch irgendwie mit Keimen belastet wäre und dass immer. Da auch die Qualität dann wieder zählt, dass es auch weiterhaltbar ist.
Genau, richtig. Hinter allem, was wir erwähnen, sei es Fleisch, sei es Milch, Butter, Eier, aber auch Gemüse und Obst, ist immer die Qualität entscheidend, die Herkunft. Das ist so. Vor allem bei tierischen Produkten sollte man vor allem darauf achten, wo es herkommt. Weil wir sagen auch immer, Lebensmittel können uns krank machen, Lebensmittel können uns auch gesund machen. Fleisch ist nicht gleich Fleisch. Die Fleischgegner, die behaupten, dass Fleisch Entzündungen verursacht, dass Fleisch schlecht ist, zu Krebs führt und so weiter, da stimme ich absolut zu, dass das nicht für gewisse Arten, sondern für gewisses Fleisch tatsächlich zutrifft. Fleisch von kranken Tieren macht uns krank. Fleisch von Tieren, die mit Schrott gefüttert werden, die in dunklen Stallungen den ganzen Tag kein Tageslicht sehen. Dieses Fleisch macht uns krank, allein schon auf energetischer Sicht, ne? Aus energetischer Sicht, wenn die Leid und Schmerzen und Qualen erfahren haben und wenn wir das dann in uns auch aufnehmen. Aber das ist halt es gibt aber auch Fleisch, was es nicht tut. Es gibt auch Fleisch, was uns nähren kann, was uns sogar gesund machen kann. Vielleicht kennst du ja auch die Fälle von Morbus Crohn-Erkrankten und so weiter, die dann mal für eine Zeit lang mit einer Carnivoren-Ernährung oder ähnliches wirklich ihre eigentlich unheilbare Krankheit in den Griff bekommen haben. Und ja, wir müssen einfach wieder lernen zu differenzieren. Es ist nicht alles das Gleiche. Und das ist das, was mich auch stört in diesen ganzen politischen Debatten, was man so im Fernsehen, im Radio hört, dass halt immer alles über einen Kamm geworfen wird. Es gibt wieder eine neue Studie über Fleisch, da wurde das und das herausgefunden, das Krebsrisiko steigt, je öfter sie Fleisch essen und so weiter und so fort. Und keiner fragt, ja, was ist denn das für ein Fleisch, was die da essen? Und wie ist eigentlich deren Lebensstil, ne? Also in diesen Studien wird ja dann nicht berücksichtigt. Raucht, trinkt derjenige, macht der Sport, wie viele Stunden schläft er überhaupt, wie viel Stress hat er? Hat er eine gesunde Beziehung in einem Familienverbund oder nicht? Das sind doch alles Faktoren, die für zum Beispiel Krebs eine Rolle spielen und nicht, ob ich jetzt einmal die Woche Fleisch esse, dreimal die Woche oder kein einziges Mal. Das ist wieder diese Undifferenziertheit.
Ja, das ist genau das, genau. Und das haben wir auch immer in unseren Beiträgen, als wir über Fleisch geschrieben haben, auch diese Kontroversen da auch einfach mal aufzuzeigen und auf die Qualität da zu achten, ist, denke ich, das Wichtige. Ja, liebe Esma, ich denke, es war schon so viel jetzt drin in dem Podcast, worüber ich glaube, jetzt du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einfach mal nachdenken darfst. Und ich würde das jetzt so einfach sacken lassen, nochmal die Brücke zum Buch schlagen. Im Endeffekt ist es, wie du schon gesagt hast, ihr habt einen großen Infoteil drin, was traditionelle Ernährung überhaupt ist, was es bedeutet kann, was denn so ein paar Orientierungspunkte auch sind. Und dann habt ihr einfach ganz viele liebevolle Rezepte da drin zum Nachmachen, wie man einen Sauerteig macht, wie man den Sauerteig ganz vielfältig verwendet in Form von Pancakes, Brot, Nudeln. Wie man fermentierte Lebensmittel macht und nutzt auch für weitere Rezepte. Also da ist so, so viel drin und so viel Liebe drin. Ich kann das euch nur ans Herz legen, euch das Buch zu holen. Ich würde das in die Shownotes auch mit reinpacken. Und dann findet ihr da den Weg zu dem Buch und deinen Instagram-Kanal, euren Instagram-Kanal würde ich auch mit reinpacken, weil da sind auch nochmal schöne Inspirationen dann auch und das Ganze nochmal ein Bild bepackt, ne?
Ja, richtig, auf Instagram. Also folgt uns gerne mir. Ich heiße Traditionelle Ernährung und die Heidi heißt Heidi.beg auf Instagram. Wir nehmen euch da jeden Tag mit in unsere eigenen Küchen und zeigen da, was für Küchenschlachten wir da tagtäglich veranstalten, wie wir das in unseren Alltag mit Haus, Kind, Arbeit und so weiter, wie man das trotzdem alles mit einbinden kann und super integrieren kann. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Also wir sind auch sehr offen für Fragen, beantworten so viel, wie wir können und schaffen. Also genau, schreibt uns einfach gerne an.
Das ist eine schöne Einladung. Ich packe alles unten rein und dir, liebe Esma, danke für deine Energie, die du hier eingebracht hast und deine Begeisterung. Das war ganz, ganz toll. Ich musste da gar nicht viel reingeben. Du hast das hier voll gerockt, diese Episode. Ganz, ganz lieben Dank, was du hier reingegeben hast.
Sehr, sehr gerne, Martin. Dankeschön. Danke.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.